This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 6.6.2018. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass on Air live im Bermuda-Funk. Und zu unserer Jubiläumssendung, wir haben heute die 100. Sendung mit Live-Studiogast, haben wir euch wieder einen interessanten Studiogast aus dem Umfeld des SV Waldhof mitgebracht. Unser Studiogast am heutigen Abend ist der sportliche Leiter des SV Waldhof, Jochen Kinz. Hallo Jochen.
Hallo, guten Abend.
Und ich hoffe, wir verbringen bis 21 Uhr eine interessante und aufschlussreiche Sendung zusammen mit dem Jochen. Der Carlo hat bestimmt auch inzwischen schon die erste Frage für den Jochen vorbereitet, oder?
Das habe ich tatsächlich gemacht und wie soll es anders sein? Es geht erstmal um die Relegation und die ganze Geschehnisse drumherum. Deswegen die Frage erstmal, Jochen, wie hast du die letzten 14 Tage vielleicht seit dem ersten Relegationsspiel so erlebt?
Ja, gut, das war
keine einfache Zeit. Es war eine Achterbahn der in diesen Gefühlswelten, wo man dann Hoffnung hat, wo man denkt, oh, das könnte eng werden, dann vielleicht doch wieder, dann enttäuscht wird. Dann kommt eine Nachricht vom DFB, wo man dann wieder absolute Hoffnung hat, wo man denkt, das kann eigentlich gar nicht jetzt anders passieren, als dass man es doch geschafft hat. Und dann ist man wieder, fällt man wieder vom Himmel ganz oben nach unten auf den Boden. Und das ist schon nicht einfach, muss man sagen.
Ja, jetzt ist es natürlich so, dass die Frage im Raum steht, wie der SV Waldhof weiter vorgeht. Es ist ja noch eine unklare Situation insofern, als dass die Vermutung da ist, dass man eben gegen dieses Urteil des DFB gerichtlich vorgehen möchte. Beeinflusst die aktuelle Situation mit dem DFB die Kaderplanung?
Ja gut, die Kaderplanung ist natürlich unheimlich schwer, wenn man nicht weiß, wo man spielt nächstes Jahr. Ne? Das war jetzt die ganze Zeit so. Wir haben also zweigleisig geplant, haben da sehr, sehr viel gearbeitet, haben aber auch in den letzten 5 Monaten oder seit meinem Amtsbeginn haben wir sehr viel an den Strukturen verändert. Wir haben ein Scouting aufgebaut, wir haben eine professionelle Scouting-Plattform jetzt im Verein, wo alles hinterlegt ist, alle Spieler, die wir gescoutet haben, die Spiele, ist alles abgelegt und insofern ist es halt nachhaltig und professionell.
Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück auch, aber mich würde noch interessieren, die Relegation, das erste Spiel in Duisburg gegen Uerdingen, da sah die Mannschaft ganz gut aus. Im Rückspiel waren dann vielleicht doch schon leichte Defizite zu sehen oder Uerdingen war vielleicht besser eingestellt auf den SV Waldhof. Aus deiner Sicht, woran hat es gelegen am Ende, dass es nicht sportlich nicht gereicht hat?
Gut, im Endeffekt denke ich, haben wir in Uerdingen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hätten da eigentlich von den Chancen her auch mit 4 Großchancen auf jeden Fall mal unser Tor machen müssen. Haben wir nicht getan und dann wurdest du halt bestraft mit dem 1-0 von Uerdingen und dadurch wurde es dann halt natürlich unheimlich schwer im Rückspiel.
Okay, vielleicht gerade mal das 1-0, bevor wir zum Rückspiel kommen. Das sah ein bisschen unglücklich aus. Der hat drei Spieler vom SV Waldhof sind dran vorbeigegrätscht im Endeffekt, an dem Dörfler heißt er, glaube ich, der dann frei zum Flanken kam und in der Mitte stand eben mit Maxi Beister, ein abgezockter Profi, der sich so ein Ding nicht nehmen lässt. Wie habt ihr das im Nachgang besprochen, diese Situation?
Ja, das machen wir ja bei jedem Spiel. Also wir arbeiten das professionell ab, wir analysieren, wir schauen, was wir gut gemacht haben, wir schauen aber natürlich auch, was wir nicht gut gemacht haben, um uns einfach auch zu verbessern und auch da halt weiterzuentwickeln. Und das haben wir in diesem Fall genauso gemacht. Ich glaube, da weiß dann jeder, dass es irgendwo eine Kette war von Fehlern. Aber das gehört halt zum Fußball auch dazu. Und deswegen muss man das auch dann verarbeiten und muss weitermachen. Und die Chance hatten wir dann doch noch im Rückspiel. Stand vom 1-1, was wieder schwer war, wenn du 1-0 dann zu Hause dann noch in Rückstand bist, ich muss auch sagen, also mit tollen Fans, die ersten 30 Minuten war ich echt stolz, Teil des Waldhofs zu sein. Dann hat es sich ein bisschen verändert, gut, okay, zum Ende hin. Aber ich muss dazu sagen, wir haben schon tolle Fans und auch die Mannschaft hat gekämpft und hat alles versucht. Schade ist natürlich, dass die Mannschaft das Spiel hat nicht zu Ende spielen können.
Okay, ich denke auch medial ist das ein bisschen vielleicht rübergekommen, also wird oft so dann die Fans eben genannt und es waren im Endeffekt ja doch nur wenige, die da sich beteiligt haben. Dann kommt natürlich die Sache, warum haben so wenige, sind da oder warum ist niemand eingeschritten? Ich denke, das lässt sich damit erklären, dass einfach da schon auch eine gewisse Aggression vorherrscht und die Leute dann eben nicht hingehen. Ist es meine Auffassung. Aber
gut. Also wie gesagt,
wie hat die Mannschaft da gefühlt dann? Also wie seid ihr in die Kabine dann und wie hat die Mannschaft das aufgenommen?
Ja gut, das ist dann schon traurig. Also der Abbruch war traurig. Das war für uns alle klar mit dem Ergebnis, mit dem Abbruch, wie es dann abgelaufen ist, war für uns, glaube ich, alle sehr, sehr enttäuschend. Klar sind wir auch ein bisschen selbst dran mit Schuld. Wir hätten ja auch positiver das Spiel gestalten können oder hätten dann vielleicht auch mit ein bisschen mehr Zug vielleicht doch das Tor machen können, noch das 2-1. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wir haben ja auch an den Pfosten geschossen beim Stand von 1-1. Wenn der Ball reingeht, ist natürlich auch wieder wenn, ne? Aber gut, ist halt so. So ist es und im Endeffekt waren wir halt schon enttäuscht.
Hat sich dann der höhere Etat, Entschuldige Ralf, der höhere Etat doch durchgesetzt gegen den bescheideneren Etat, sage ich mal. Ja, ich also war schon mehr als das Doppelte wird vermutet, was Uerdingen ja. da auf der Mannschaft stehen,
ja, das
auf
ist dann, stehen hat. Ja, das ist dann schon eine Qualitätsfrage. Auf der anderen Seite müssen wir ganz deutlich sagen, wir haben absolut mitgehalten und haben gerade im ersten Spiel besser gespielt als Uerdingen. 4 klare Chancen gehabt, Uerdingen hatte 2. Und ja gut, aber im Endeffekt geht es halt ums Ergebnis. Ne? Das ist auch wieder klar.
Okay. Wir haben ja jetzt diesen Fall, dass wir nächste Saison nicht mehr in die Relegation müssen, glücklicherweise. So eine Relegation sorgt natürlich auch dafür, Erkenntnisgewinn zu haben. Was sind so die Erkenntnisse? Was kann man noch besser machen? Welches Fazit zieht man jetzt aus diesen Spielen? Auch wenn, wie du sagst, man auf Augenhöhe war. Aber es gab ja doch etwas, was den Unterschied gemacht hat zwischen Uerdingen und uns. Also ich würde mal sagen, einfach diese Kaltschnäuzigkeit oder Effektivität. Was ist da dein Eindruck, was man für die Zukunft noch verbessern kann?
Gut, also auf der einen Seite, wir müssen ja als Verein muss man immer schauen, dass man sich weiterentwickelt und dann muss man schauen, was wo man denkt, was vom finanziellen her, vom Aspekt auch zu uns passt noch in der Zukunft. Und dann hatten wir jetzt die Situation, dass 14 Verträge ausgelaufen sind. Eckpfeiler wie Scholz, Celik, Schulz haben wir verlängert. Habe ich einen vergessen? Nee, ne? Das waren die drei, die... Genau, und bei den anderen haben wir das beurteilt und haben geschaut und haben dann dem einen oder anderen ein Angebot gemacht. Das konnte er annehmen oder nicht. So ist es im Fußball oder im Sport. Da sind wir dann auch nicht böse. Und wenn sie das nicht annehmen wollten, dann, ja, dann ging es halt nicht weiter.
Jetzt gibt es natürlich da verschiedene Vermutungen bei den Waldhof-Fans, die daraus resultieren, dass einige Spieler sich auch geäußert haben und gesagt haben, dass man auf sie nicht so zugegangen wäre. Also jetzt im Besonderen die Gregorio, Köp und Hebisch haben das wohl durchblicken lassen, dass man kein Gespräch gesucht hat. Ist das tatsächlich so oder ist es nur eine subjektive Einschätzung der Spieler? Und falls es so ist, ist es branchenüblich Verhandlungstaktik oder hat man einfach bessere Verpflichtungen im Auge? Wie würdest du das beurteilen?
Also wir haben uns generell schon mal so aufgestellt, dass wir zu jeder Position Option A, B, C haben. Das ist für uns ganz wichtig, weil sonst müssten wir ja irgendwo dann auch die Gehaltsforderungen von der Option A, wenn wir nur Option A haben, müssen wir dann gnadenlos dann auch ja, ertragen und das können wir einfach nicht. Und deswegen haben wir uns so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir haben auf jeder Position Optionen. Das macht es uns leichter, dass wir nicht alle Gehaltsforderungen nachgehen oder hinterherlaufen müssen und sagen müssen, okay, wir machen es halt. Ja? Und das ist für uns im finanziellen Aspekt ganz, ganz wichtig. So haben wir es gemacht und ja, also wie gesagt, ich bin bei jedem Training bin ich da in der Regel. Also dass ich mal nicht da bin, ist relativ selten und mein Büro ist immer auf und ich habe sehr, sehr viel Austausch mit den Spielern. Bei Vertragssachen ist es so, dass ich mit allen Beratern mich getroffen habe von den Spielern, dass ich mit den Beratern gesprochen habe über gewisse Angebote. Beim Dani war es so, dass er ein 2-Jahres-Angebot hatte von uns. Für ihn war es halt finanziell zu wenig. Sein Berater hat gesagt, das Angebot ist gut. Er hat es dann nicht angenommen. Das müssen wir auch entscheiden. Er hat dann ein anderes Angebot angenommen, wo es wahrscheinlich dann finanziell besser war. Das ist auch okay. Trotzdem muss ich sagen, hat der Junge bei uns eine gute Saison zu Ende gespielt. Da kann man ihm wirklich nichts vorwerfen und deswegen ist das alles in Ordnung. Das läuft halt im Sport manchmal so ab. Ich glaube, dass es im Endeffekt auch irgendwo manchmal dann so eine emotionale Enttäuschung ist, wenn man merkt, oh scheiße, es geht vielleicht nicht weiter beim Waldhof, weil es ist schon toll, beim Waldhof zu spielen.
Aber es kommt ja immer wieder dieses zu lesen, mit den Spielern wurde nicht gesprochen. Ist es denn überhaupt üblich, dass man als sportlicher Leiter auf die Spieler zugeht oder liegt es auch ein Stück weit in der Verantwortung des Spielers, dass der sagt, ich gehe mal auf den sportlichen Leiter zu und frage mal, wie es aussieht mit einer Vertragsverlängerung?
Ja gut, die Spieler sind ja auf mich zugekommen.
Ah ja, okay. Also es klang so, als wenn niemand mit ihnen gesprochen hätte, als wenn...
Ja klar. Also,
dann die Gespräche
gab mit Sicherheit gab es das ein oder andere Gespräch. Ich habe auch zu dem einen Spieler gesagt, du hast jetzt einmal von Anfang an gespielt in der Rückrunde, jetzt spiel erst mal, gib mal Gas und dann schauen wir mal, was wir machen. Weil ich muss es ja auch beurteilen, ja, wenn ein Spieler die ganze Zeit nicht spielt, trotzdem ein sehr, sehr gutes Gehalt beim Waldhof hat, muss ich ja dann auch schauen, kann ich ihm das überhaupt noch bezahlen? Ja, weil der wirtschaftliche Aspekt, der ist einfach da. Und wir können nicht willkürlich irgendwelche großen Grundgehälter bezahlen, wenn es nicht machbar ist. Und wenn das irgendwo nur ein Spieler ist, der halt nicht von Anfang an spielt. Und insofern haben wir uns dann, habe ich mich da ausgetauscht mit diesem Spieler. Und ich glaube, wie gesagt, es war emotional. Die Jungs waren dann auch enttäuscht und deswegen ist es auch in Ordnung jetzt. Ich will es auch gar nicht mehr weiter kommentieren. Ich bedanke mich bei allen Spielern, die bei uns jetzt in der Rückrunde ihre Leistung gebracht haben. Es war eine tolle Truppe zusammen. Ich glaube, wir haben riesigen Erfolg gefeiert in der Rückrunde mit der Aufholjagd, mit diesen, ich denke mal, wir waren die beste Mannschaft in der Rückrunde. Leider haben wir uns nicht belohnt in diesen zwei Relegationsspielen. Dann hat uns der DFB auch noch nicht belohnt oder war vielleicht in seiner Entscheidung ein bisschen fragwürdig. Und jetzt werden wir dann sehen, was passiert.
Da würde mich interessieren, wie sieht das denn insgesamt aus? Hast du ein gedeckeltes Budget zur Verfügung und musst es dann aufteilen auf die Spieler, die du hast? Oder kann es auch passieren, irgendwie, wenn du jetzt irgendjemand an der Leine hättest, der ein bisschen mehr kostet, dass du dann auch, keine Ahnung, wer da dein Ansprechpartner ist, zu Markus Komp gehst und sagst, hallo, der wird jetzt etwas mehr kosten, aber können wir den nicht trotzdem holen?
Ja, generell ist es so, wie ich es auch am Anfang meines Antritts gesagt habe. Ich glaube, wir sind in der Regionalliga und dann sollten wir auch die Gehälter da lassen. Und es ist halt einfach so, dass man sich als Verein ganz schwer selbst aufstellen kann im Finanziellen, weil du hast ja keine großen Einnahmen. Ja, du hast keine Fernsehgelder in der Art und Weise. Das bisschen, was du dann für die Live-Spiele bekommst, da wirst du nicht reich von. Also insofern ist es natürlich schon so, dass wir da in den letzten Jahren, ist es ein bisschen nach oben gegangen. Ja? Und Qualität kostet auch Geld, das ist dann auch in Ordnung. Und aber wir müssen diesen schmalen Grat müssen wir halt schon irgendwo auch beurteilen und müssen schauen, wo wir es dann halt, wie wir es dann halt machen.
Da gibt es dann auch in dem Zusammenhang eine Frage von Stone aus dem Waldhof Forum. Und zwar fragt er, denkst du, dass der SVW finanziell in der Lage sein wird, mit den anderen Konkurrenten mithalten zu können, was die Kaderplanung angeht? Er meint, dass in dieser Saison Saarbrücken durch seinen effektiven Sturm im Vorteil war. Wie schätzt du das ein? Und vielleicht gleich in dem Zusammenhang noch, wen siehst du noch als Favoriten in der nächsten Saison?
Gut, also Saarbrücken muss man auch wirklich sagen, die haben eine tolle Runde gespielt. Ja, also haben natürlich mit dem Sturm, war das ein Unterschiedssturm, qualitativ. Saarbrücken hat natürlich auch finanziell gute Möglichkeiten, muss man auch sagen. Es ist aber nicht, ich glaube, das brauchen wir gar nicht zu tun, weil wir haben es jetzt wirklich gut gemacht. Wir haben uns auf den Positionen, wo wir uns verändern wollten, haben wir sehr gute Spieler eingekauft bisher. Wir sind mir total zufrieden. Ja, und klar müssen wir es jetzt dann halt, müssen wir das Team zusammenschweißen, gute Vorbereitungen machen und dann halt schauen, wie es dann in die Runde reingeht. Wir sind absolut zuversichtlich, dass wir uns verbessert haben.
In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ihr habt ja einen kompletten Kader übernommen, habt erfreulicherweise jetzt auch nicht in der Winterpause zugeschlagen, gesagt, so jetzt nehmen wir noch irgendeinen, der uns irgendwie passt und belasten damit noch unser Budget, sondern habt gesagt, okay, nehmen wir der Mannschaft, die da ist, können wir ganz gut arbeiten. Habt ihr konkret andere Vorstellungen, was Spielsystem betrifft? Also, dass ihr sagt, wir haben jetzt halt mit der Mannschaft so gespielt, dieses Spielsystem, weil das passend war zum Kader? Wollt ihr das umbauen ein bisschen?
Das ist richtig. Wir haben mit diesem System gespielt, weil es so war, dass wir halt im offensiven Mittelfeld, also die drei Positionen im 4-2-3-1, drei vor dem Stürmer, haben wir halt unheimlich viel Qualität gehabt. Ja? Und deswegen haben wir da mit drei Spielern gespielt und nur mit einer Spitze. Das hat aber damit nichts zu tun. Es kann sein, dass wir so weiterspielen. Es kann sein, dass wir ein 4-3-3 spielen. Es ist vieles möglich. Wir wollen, der Kader wird von uns so aufgebaut oder von mir auch, dass wir da variabel sind und dass wir vielleicht auch mal mit einer Dreierkette spielen können hinten. Das könnte auch mal passieren, je nachdem, wo man spielt, gegen wen. Und das ist aber auch wichtig, dass man im Fußball variabel bleibt und dass man seinen Kader so aufbaut, dass man da mehrere Möglichkeiten hat.
Für euch also auch wichtig, so empfinde ich, ne, dass ihr sagt, wir wollen nicht ein bestimmtes System jetzt 4-2-3-1 weiterspielen, sondern wir, möchten möglichst viele Möglichkeiten haben.
Absolut, ja.
Uns auf die Gegner einzustellen auch.
Mich würde interessieren, muss nochmal auf den DFB zurückkommen und das Urteil des Schiedsgerichts am Montag. Jetzt kannst du vielleicht zwei Sätze dazu sagen, wie der Waldhof da weiter vorgehen will, falls du das weißt. Und mich würde es vor allem dahingehend interessieren, wir haben jetzt 18 Kaderplätze, glaube ich, vergeben. Inwieweit müsst ihr denn jetzt abwarten, was passiert, um den Kader weiter aufzufüllen? Denn ich denke mal, wenn wir tatsächlich dritte Liga oder die Chance bekommen sollten, in der dritten Liga zu spielen, ergeben sich ja finanziell auch ganz andere Möglichkeiten, allein durch Fernsehgelder zum Beispiel.
Ja, also wir haben das ja jetzt dann schon so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir 5 Neuzugänge, die hätte ich alle auch jetzt dann geholt für die dritte Liga. Das passt einfach zu uns. Ich glaube, mit dem einen oder anderen haben wir sogar ein bisschen Waldhofgeschichte dann auch wieder zurückgebracht. Ich glaube, das gehört auch, ist auch immer gut, weil die Jungs müssen sich nicht irgendwo lang an eine neue Stadt, an ein neues Umfeld gewöhnen. Die kennen hier alles. Die wissen, wie der Waldhof tickt. Die wissen, was es bedeutet, für den Waldhof zu spielen hier in der Region. Und insofern haben wir da bewusst so ausgewählt. Aktuell sind wir in der Regionalliga. So planen wir jetzt auch, und wenn was anderes dann irgendwann rauskommen sollte, wer weiß, vielleicht werden wir ja doch noch belohnt, dann müsste man halt dann nochmal schauen, ob man vielleicht noch irgendwo das eine oder andere macht.
Der Verein ist aber tatsächlich dran irgendwie an der Sache und wird es juristisch prüfen lassen zumindest mal,
nehme ich an. Das ist die Pflicht auch von uns. Ne? Das ist die Pflicht von uns, dass wir jetzt das Urteil uns anschauen oder der Verein, unsere Juristen sich das anschauen und dann wird man sehen, was man tut, ob man was tut oder ob man nichts tut. Das sollen dann auch die Juristen und der Markus kommt dann entscheiden. Das ist dann halt so, wie es ist. Ja? Das ist aber unsere Pflicht. Das werden wir auch tun.
Wurde das schon mal durchgespielt? Wie lange das denn dauern würde überhaupt? Könnte es sein, dass es dann bis sich in die Saison hineinzieht und damit eigentlich dann schon hinfällig wäre?
Nee, das wird relativ zeitnah wird das geschehen.
Dann würde mich interessieren, wo du am meisten Handlungsbedarf noch siehst für Neuverpflichtungen, also für weitere Neuverpflichtungen.
Gut, also ich habe ja vorhin schon gesagt, das Gerüst steht. Wir haben eine gute Truppe zusammen. Es könnte oder wahrscheinlich ist es so, dass wir noch einen Stürmer holen werden. Da sind wir am Schauen. Werden da natürlich auch nicht utopische Summen bezahlen. Das machen wir einfach nicht. Dieses Spiel machen wir nicht mit. Trotzdem brauchen wir da wahrscheinlich noch einen Qualitätsstürmer. Ja? Also das wissen wir auch, weil im Endeffekt war der Unterschied oftmals, dass wir die Tore nicht geschossen haben. Wir hatten unheimlich viele Chancen in der Rückrunde und vorne hat es ein bisschen geklemmt.
Wer sind da?
Ja, es gibt auch Fans, die der Meinung sind, dass es nicht nur einen Unterschied gab im Sturm, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Saarbrücken oder Uerdingen, sondern dass es auch einen Unterschied dahingehend gibt, dass die Mannschaft als zu nett bezeichnet wurde und zu wenig Stinkstiefel sozusagen der Mannschaft sind, die auch mal den Gegner provozieren. Würdest du das auch so sehen oder hast du eine ganz andere Meinung dazu?
Ja gut, das ist dann im Nachhinein, wird dann immer so ein bisschen erzählt. Ich meine, als wir in Offenbach gespielt haben, da waren sie auch nett genug, ne? Da waren sie dann auch nicht so, also insofern, da tue ich mich schwer mit diesen Aussagen. Ich glaube, dass wir eine gute Truppe zusammen hatten, charakterlich. Wir legen auch sehr viel Wert darauf, dass das charakterlich einwandfreie Jungs sind, dass sie einen klaren Blick haben und dass sie wissen, was sie wollen und dass sie halt auch Leistung bringen wollen und trainieren wollen und dann passt das.
Ja. Weil es hier Arnold auch gerade angesprochen hat als eine der Fragen, die Personalie Andy Ivan hat ja ziemlich, polarisiert. Und zwar sowohl in den Relegationsspielen, also im ersten Spiel war er gar nicht im Kader, wo doch viele Fans verwundert waren. Und im zweiten kam er dann in der Halbzeit rein, aber jetzt wird nicht mehr mit ihm geplant. Und du hast gerade von einer A-B-C-Option gesprochen. Wer ist denn der mögliche Ersatz für Andy Ivan auf seiner Position?
Ja gut, wir sind ja auf dieser Position sehr gut aufgestellt. Also es ist ja so, dass auch in Yannick Sommer, muss man ja auch sagen, der Yannick hat in Saarbrücken überragend gespielt, der hat in Mainz richtig gut gespielt, hat viel mit Verletzungen und Krankheiten in der Rückrunde zu tun gehabt. War ein bisschen schade für ihn, aber er hat unter der Zeit jetzt von Bernhard und dem Trainerteam jetzt so, wie es jetzt war, hat er ja wirklich Momente gehabt, wo man gesehen hat, oh, der kann ja richtig kicken. Also das war ja top. Insofern, Soleimani ist auch ein Spieler, der auf der Position spielen kann. er ist ja auch sehr oft schon gespielt hat oder spielt. Ne? Ist ein sehr variabler Spieler, der auf der linken Seite spielen kann. Der, das hat er in der Bundesliga auch gespielt oder als hängende Spitze gespielt hat oder auch als Spitze teilweise dann schon. Dann haben wir die Rafa Korte, der ja auch zurückkommt. Auf der anderen Seite spielt eigentlich, aber ja, ist ja auch flexibel. Also da sind wir schon relativ gut aufgestellt. Und,
wie würdest du die Situation beim Rafael Korte einschätzen?
Ich glaube, dass es ein Neuzugang ist. Es ist wie ein Neuzugang.
Also der ist jetzt wieder fit, kann voll die Vorbereitung mitspielen und wird das auch hoffentlich
tun. Ich denke schon. Also so ist es, so ist der Plan. Also der wird zurückkommen. Den werden wir mit Sicherheit dann auch mal den einen oder anderen Moment geben, wo man sagt, jetzt okay, mach halt nochmal langsam, dass man ihn langsam wieder ranführt. Aber der trainiert relativ gut schon und macht schon, hat schon viele Sachen auch mitgemacht. Wie gesagt, er ist auf gutem Weg.
Gibt es denn noch Spieler, wo er sagt, die haben zwar noch Vertrag bei uns jetzt ein Jahr oder zwei Jahre, mit denen planen wir aber eigentlich nicht mehr, die nahegelegt bekommen zu gehen?
Ach nee, das will ich so gar nicht sagen. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen, der dann mal unzufrieden ist, das gehört auch dazu. Im Endeffekt geht es aber nicht um das. Es geht, da muss jeder sein persönliches Ego auch hinten dran stellen und muss sagen, hier geht es um die Mannschaft, um den Waldhof und nicht um mich in erster Linie. Das ist ganz wichtig. Ja? Das ist auch, dann auch eine Selbsteinschätzung, wo man dann auch teilweise haben muss. Bei uns war es jetzt dann halt so, dass die Mannschaft in der Rückrunde relativ gut funktioniert hat oder ich sag mal sehr gut funktioniert hat. Und insofern waren dann auch irgendwo keine Spielräume. Das haben wir dann auch nicht zugelassen für irgendwelche Jungs, die da irgendwo den Miesepeter gemacht haben.
Genau, und es war auch immer, die Spieler, die hier waren, aber auch der Trainer und so, die haben immer gesagt, die Mannschaft, also vom Teamgeist her sind die super aufgestellt, das heißt, das ist eine ganz tolle Truppe. Habt ihr jetzt bei den Neuverpflichtungen auch darauf geachtet, dass die charakterlich gut in die Mannschaft reinpassen? Oder war das zweitrangig? War da eher der sportliche Aspekt?
Nein, klar ist der sportliche Aspekt ausschlaggebend eigentlich. Ja, es muss schon die Qualität da sein. Wir müssen uns verbessern. Wir müssen uns nicht verschlechtern oder halten. Wir müssen uns schon verbessern, weil das ist ja auch das Ziel, dass man sich immer wieder verbessert. Es gehört aber dazu, dass die Jungs charakterlich einwandfrei sind.
Da gibt es auch noch eine ganz wichtige Frage, die vielen Fans auf den Nägeln brennt. Und zwar, wann verlängert unser Trainer und wann verlängerst du den Vertrag? Also viele.
Wie?
Der Benny sagt es noch. Und ja, natürlich, viele schreiben hier, wird es auch im nächsten Jahr das Quartett Kienz, Trares, Sachs und Jano geben. Also viele würden sich darüber sehr freuen, also wir auch inklusive, weil ihr vier sozusagen die große Hoffnung seid, dass es beim Waldhof aufwärts geht. Wie würdest du das, kannst du uns da was Näheres dazu sagen?
Ja, also das ist eine Sache, die haben wir intern schon vor, ich sag jetzt mal, 4-5 Wochen besprochen, mit Markus auch. Und es ist so, dass wir uns sehr wohl fühlen, dass wir unheimlich glücklich sind, Teil vom Waldhof zu sein. Ja. Tolle Aufgabe und es ist eigentlich, denke ich, dass es die nächsten Tage dann, dass wir uns da einigen werden.
Und auch der Benny Sachs, ist der mit im Paket oder wird mit dem separat verhandelt, sag ich mal?
Der wird separat behandelt.
Ja, klar. Der Bernhard Thales hat ihn ja sehr gelobt, auch wegen seiner Videoanalysen. Er hat gesagt, der Mann ist wahrscheinlich 28 Stunden irgendwie beschäftigt mit Videoanalysen und vier Laptops, genau.
Ja, es passt einfach, es hat gepasst, auch Trainer und Co-Trainer zusammen. Das war eine sehr gute Konstellation, die wir da hatten. Ist natürlich auch einfach für jeden Co-Trainer dann mit Bernhard zu arbeiten, weil der Bernhard einfach ein charakterlich einwandfreier Junge ist oder Mensch ist. Junge ist vielleicht der falsche Ausdruck, ne? Aber Benny macht gute Arbeit. Also generell hat unser Trainerteam, muss ich das loben, das habe ich ja auch schon getan. In der Vergangenheit habe ich, glaube ich, genau die richtige Entscheidung getroffen mit Bernhard. Das war der richtige Mann am richtigen Ort.
Dann schließen wir das doch noch damit ab. Also ich habe den Eindruck, dass seitdem der Dennis Tjano bei uns Torwarttrainer ist, dass sich gerade auch unser Torwart der Schulle, unsere Nummer 1, wahnsinnig verbessert hat. Zum Beispiel auch bei seiner Spieleröffnung, also Abschläge und so weiter, viel sicherer geworden. Das heißt, auch der Dennis Tjano wird voraussichtlich weiterhin zum Team gehören?
Ja, denke ich mal schon, weil er hat ja Vertrag. Also es ist so, dass er noch ein Jahr Vertrag hat, dass er gute Arbeit leistet, das ist absolut richtig, das sehe ich genauso. Ja, und Scholle ist natürlich schon also ein ganz toller Torhüter. Da müssen wir auch froh sein, dass wir den verlängert haben.
Genau. Mich würden ein paar Fragen jetzt noch zum Kader interessieren. Zum einen, wie kamt ihr denn auf die jetzt bisher neu verpflichteten Spieler? Fragt Metal Waldhof, da schließe ich gleich mal irgendwie die Frage von Dominik an. Wie läuft denn sowas überhaupt ab? Wer schlägt den Spieler vor? Ist das primär der Trainer? Sind es die Scouts? Oder hast du auch selbst Leute auf dem Radar, die du dann ins Gespräch bringst?
Ja gut, also generell ist es ja so, dass ich jahrelang schon mich in diesem Metier bewege. Ich war früher Spielervermittler und habe da natürlich auch sehr viele Spiele geschaut. Ich habe selbst auch gescoutet für Vereine und dann kennt man, wenn man den Markt beobachtet, die ganzen Jahre, über mehrere Jahre hinweg, dann kennt man viele Spieler, dann weiß man, oh, da ist der oder der, was macht der eigentlich, ja, dann guckt man mal und dann geht man mal in unsere Plattform da rein, die wir haben, Scout7, dass man sich die Aktionen mal anschaut von dem Spieler aktuell, wo er spielt, wie er es macht, ne? Und dann hat man ja einen Eindruck, wenn ich einen Spieler vor 4, 5 Jahren gesehen habe, weiß, wie der spielt und guckt mir dann nach dieser Beurteilung, die ich damals gemacht habe, jetzt die aktuellen Sachen noch an, dann weiß ich ungefähr, was, ne? Wie komme ich da hin, was ist das für ein Spieler, und dann gehen wir so vor, dass wir dann nochmal vor Ort scouten, aktuell, was dann los ist. Und
wer beobachtet denn die Spieler für uns?
Du? Das haben wir haben das so aufgestellt, dass bin ich auch sehr dankbar, dass die Co-Trainer beziehungsweise auch die zwei Trainer von der U23 uns geholfen haben, der Anthony Loviso, der eine super Arbeit macht, und der Peter Brandenburger, und die da auch mit Herzblut dabei sind. Dennis Tiano ist heute beim Spiel auch wieder in Pirmasens. Also insofern.
Du verrätst uns aber nicht, wen er da beobachtet.
Nee, kann ich dir nicht verraten. Also so sind wir aufgestellt, und so ist es halt mittlerweile, dass wir haben teilweise, ja, ich sag mal, im April haben wir, glaube ich, 44 Spiele oder 45 Spiele live gescoutet. Mhm. Ich habe selbst im April 20 oder 18, 19 Spiele gesehen, 20 Spiele gesehen. Ist viel Arbeit, ja, es waren auch viele Kilometer, aber genau das ist der Unterschied. Man muss fleißig sein, und das sind wir. Auch der Trainer ist auch sehr viel rumgefahren dann, weil wir es so machen, dass wir nicht nur einer drauf schaut, sondern dass wir alle irgendwo dann unsere Meinung dazugeben, und dann gucken, wer wird es machen, wer wird es nicht machen, was meint ihr von dem Spieler, dass man auch angeregt ist, dass man vielleicht auch eine andere Sichtweise dann mal in dem Moment bekommt, und so ist es aber eigentlich auch, sollte es professionell abgearbeitet sein.
Genau, da würde mich interessieren, wie kommt man denn auf den Jan Just? Der ist 21 Jahre, spielt beim Absteiger Schott Mainz. Da sagt manche einer auch, ach Gott, müssen wir jetzt einen vom Absteiger verpflichten? Also meine Meinung ist das nicht. Nur, wie kommt man auf den? Also wie gesagt, der ist relativ jung, den hat man jetzt wahrscheinlich noch nicht so auf dem Radar gehabt.
Ja, das kommt dann, wenn man scoutet. Mhm. Wenn man unterwegs ist und wenn man scoutet und wenn man...
Es ist nur, also um uns das vielleicht als Laien verständlich zu machen, wie kommt man denn bei einem Absteiger drauf, jetzt da also einen aus der Abwehr zu nehmen, bei der Mannschaft, die, glaube ich, die meisten Tore kassiert hat?
Ja, jetzt mal ganz platt gesagt. Also Jan Just ist so ein Fall, da muss ich sagen, ich war im Oktober, war ich in Offenbach, habe mir Offenbach gegen Mainz Schott angeschaut, mhm, und bin dann von dem Spiel weggefahren und habe gesagt, das kann doch eigentlich jetzt nicht wahr sein. Ich habe den Spieler Justen vorher nicht gekannt und bin da weggefahren und habe gedacht, boah, also der hat ja eigentlich alles. Der ist schnell, der ist zweikampfstark, der ist groß, er ist deutsch, er hat eine gute Ausbildung, Kaiserslautern. Gut, das ist jetzt vielleicht dann doch nicht so gut, ne? Aber hat auch in Mainz noch gespielt, ja, also dann ist es wieder relativiert, glaube ich, ist für die Fans dann auch besser, und ist jung. Passt ja in die U23 in das System rein. Ist U23-Spieler, mhm, und dann ist es natürlich so, dass wir den öfters dann beobachtet haben. Ich glaube, ich habe ihn alleine 6-mal gesehen. Mhm. Der Anthony hat ihn gesehen, der Trainer hat ihn gesehen. Wir haben geguckt immer, was er macht, wie er sich weiterentwickelt, und haben dann schon relativ früh im Winter, habe ich dann schon Kontakt gehabt mit seinem Berater auch. Und war mir dann klar, dass ich so einen Spieler eigentlich zum Waldhof holen muss, weil es mit viel Fantasie ist das wirklich ein sehr, sehr guter Spieler, der noch sehr viel erreichen kann.
Du sagtest gerade, er ist deutsch. Was hat es damit auf sich, wenn du das als Vorteil aufzählst?
Ja, gut, dass er Deutsch spricht, würde ich mal sagen, oder? Also, ja. Ich meine, deutsche Spieler, ja, gut, das ist Mentalität, das ist, ich glaube, wir sind in Deutschland, das ist, man sollte dann auch schon auf den deutschen Markt gucken, ja, weil, wie gesagt, ich habe jetzt nichts gegen Ausländer, also absolut, ich war selbst lange in Spanien auch und in Griechenland und wo auch immer auf der Welt. Es ist aber halt generell so, die Jungs haben eine deutsche Mentalität auch, das sind. Ja, in diesem Fall, das ist, der Jan ist ein feiner Kerl, ist noch ein bisschen schüchtern teilweise, aber ja, da haben wir einfach die Entscheidung so getroffen, dass wir gesagt haben, den wollen wir jetzt unbedingt dazu holen.
Bevor wir jetzt zu den anderen neuen Spielern kommen, vielleicht nochmal eine Frage von Elektronik-Rebel, der fragt, in welchen Ligen scouten wir, falls man das überhaupt so sagen kann, und ab welchem Alter scouten wir, beziehungsweise ist es auch in deinem Bereich auch für die Jugend zu scouten oder betrifft es dann eher die Jugendtrainer?
Ja, also ich bin immer der Meinung, Waldhof ist Waldhof, ob das dann e.V. ist oder GmbH, das will ich, das ist für mich immer so eine komische Sache. Ich glaube, das Zeichen ist das Gleiche und ja, man sollte da schon versuchen, dass man dann irgendwo die Jugend dann auch wieder dahin bringt, wo sie vor Jahren war. Dass man jedes Jahr irgendwo 2-3 Jungs, die da rauskamen aus der Jugend, oben hat übernehmen können. Wenn man überlegt, welche tollen Spieler da zu meiner Zeit rausgekommen sind, ob das dann Wörns war, ob das dann wer auch immer war.
Ja. Du selbst ja auch.
Ja, ich auch, wobei ich dann halt den Umweg genommen habe.
Du bist woanders gewesen, oder?
Aber wir hatten in der B-Jugend, haben wir damals unterm Baumann, haben wir Deutsche Meisterschaft gespielt. Wir hatten 3 oder 4 Nationalspieler, Zahnleiter, Helfenstein. Das war eigentlich eine tolle Mannschaft. Ja. Wir hatten einen Riesenerfolg. Christian Wörns und ich waren sehr gut befreundet. Der Vater von Christian hat mich damals immer abgeholt mit dem Christian zum Training und ja, ich habe mit dem Christian dann auch sehr viel trainiert und es war einfach toll. Also Waldhof war damals wirklich auch in der Jugend bombastisch und es wäre schön, wenn man da irgendwo mal wieder hinkommt.
Da möchte ich irgendwie 2 Fragen, die eher kritischer Natur sind, aus meiner Sicht irgendwie gleich einfügen. Jens Braschkat möchte wissen, ich lese es einfach mal vor. Er als langjähriger Jugendtrainer des SVW, ihn hat es zunächst mal gefreut, dass du gesagt hast, dass zu deiner Philosophie gehört, auch auf die eigene Jugend zu setzen. Jetzt fragt er aber nach, warum zum Beispiel ein Ilias Zimanis keinerlei Spielzeit im Kader der ersten Mannschaft oder bei den Spielen der ersten Mannschaft bekommen hat, obwohl er bei der U23 nicht nur die meisten Tore geschossen hat, sondern vermutlich auch der beste Spieler war. Kannst du uns, er nennt ihn jetzt als Beispiel, es gibt noch andere Beispiele, kannst du uns dazu was sagen?
Jo, das andere Beispiel ist Sinni, der hat dann im letzten Spiel gespielt, also hat seine Minuten mal bekommen, aber es ist halt einfach so, dass man nur 11 aufstellen kann und wir haben sehr viel Qualität und wir mussten auch irgendwo noch drauf schauen, damit wir die Jungs fit behalten und im Rhythmus behalten aufgrund der Relegation und dann konnten wir irgendwo keine Minuten verschenken. Man muss auch sagen, dass der Illy oder der Sinni, die haben toll trainiert dieses Jahr, die haben immer wirklich ihr Bestes gegeben, haben auch bei der U23 sehr gut gespielt, ja, muss man auch sagen. Unser Trainer war regelmäßig dort, ich war auch dort. Leider ist es halt so gewesen, dass man im jetzigen Kader halt hat es halt nicht ganz gereicht zu dem, was da war und deswegen musste man leider auch sagen, naja gut, du kannst halt jetzt dann nicht aus Sympathie aufstellen, du musst dann schon irgendwo auch noch auf Leistung gehen.
Dann fragt Teloke noch im Zusammenhang mit der zweiten Mannschaft, welche Rolle die zukünftig in eurer Planung spielt oder in der Gesamtstrategie, fragt er konkret. Er hatte den Eindruck, dass abgesehen als Instrument zum Spielpraxis sammeln für Rekonvaleszenten oder Ergänzungsspieler sie bislang wenig von Nutzen war.
Ja gut, also wenn ich meine, wir geben da schon Wichtigkeit hin, weil ich meine, unser Trainer war, ich glaube, der hat 5 oder 6 Spiele gesehen, ich habe 2 gesehen. Ja, es ist halt Landesliga und es ist dann halt bis zu uns zur Regionalliga schon ein großer Schritt. Ja? Ich habe das jetzt auch mit dem einen oder anderen Jugendspieler gesagt, habe ich gesagt, pass auf, der Weg führt über die U23. Ja? Da wirst du dann auch spielen, weil du musst Fußball spielen oder ihr müsst Fußball spielen. Ihr braucht Spielpraxis, ihr müsst euch an den aktiven Bereich gewöhnen. Das tut man auch in der Landesliga, weil das sind Männer. Und wirst dann halt bei uns eventuell trainieren oder dann mal mehr oder mal weniger. Und das kann ich den jungen Spielern anbieten. Man hat es gesehen, dass wir schon irgendwo auf die Jugend bauen. Im letzten Spiel in Ulm hat der Niklas gespielt bei uns im Tor. Da hatten wir auch keine Scheu. Und ja, der ein oder andere wäre wahrscheinlich noch dabei gewesen. Auch aus der U23 wäre vielleicht der ein oder andere. Wir hatten mal ein Stürmerproblem oben mit Verletzungen und Sperren. Da hätte man dann wahrscheinlich auch zurückgegriffen auf die U23, aber der war dann auch verletzt, der Spieler von der U23. Also insofern, ja, der Weg ist eigentlich sehr kurz nach oben zu uns. Das haben wir auch kommuniziert. Und das müssen die Spieler dann halt auch annehmen und müssen es wollen.
Spajakovic und Zimanis gehören aber weiterhin zum Kader jetzt der ersten Mannschaft in der kommenden Saison.
Ja, davon gehe ich jetzt. Stand heute gehe ich davon aus. Muss man mal schauen noch. Wie gesagt, es geht hier bei diesen zwei Fällen ist es ja auch wichtig, dass die Jungs dann auch wirklich spielen. Ne? Die müssen dann auch irgendwann mal spielen. Da darf man dann auch als Waldhof nicht so sein und sagen, ja gut, aber bleibt hier und spielt dann bei uns in der U23. Manchmal ist es dann auch so, dass der ein oder andere Spieler dann auch mal einen Umweg gehen muss. Muss vielleicht eine Liga tiefer, muss vielleicht in die Oberliga und muss da dann mal Spielpraxis sammeln. Da ist es dann auch wichtig für den Spieler und da geht es in erster Linie um die Weiterentwicklung des Spielers und nicht um dann das Hauptsache Waldhof.
Ja, dann nochmal kurz zur U19. Du hast gerade Niklas angesprochen, der in Ulm im Tor gestanden hat, der nach Meinung vieler Leute, mit denen ich gesprochen habe, sehr gute Perspektiven und Ansätze hat als Torwart. Es gibt auch noch einen anderen Spieler, zum Beispiel den Semih Şahin, der Kapitän der U19. Was kann man tun, um solche Spieler an den Verein zu binden? Gibt es da so Möglichkeiten, den irgendwie Vertragsamateur-Status zu geben? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also mit dem Semih haben wir auch gesprochen. Also da war ich sogar auch dabei, weil mir das auch wichtig war. Weil ich dem Jungen irgendwo schon, wir haben da was gesehen. Deswegen hat er bei uns auch mittrainiert in der ersten Mannschaft. Wir haben ihm ganz klar gesagt, du wirst hier in der U23 spielen. Ich habe ihm gesagt, er wird jetzt keinen Vertrag bekommen, weil er noch zu weit weg ist, weil man einfach auch mal sehen muss, wie er sich entwickelt. Aber er hat die Chance, bei uns da dabei zu sein. Also sonst hätte man jetzt nämlich nicht zum Training immer eingeladen. Hat irgendwo ein gewisses Potenzial, hat er. Ja, und wir hätten es gerne gemacht, aber der Weg geht über die U23 und das hat er dann nicht gewollt. Und deswegen ist es dann halt auch so, dass er wahrscheinlich sich was anderes gesucht hat.
Da gibt es noch den anderen, den Maurice Naag, der schon in der ersten Mannschaft gespielt hat, über 2-3 Jahre, glaube ich, der jetzt ausgeliehen war nach Worms letzte Saison. Wie wird mit dem, also der hat ja noch Vertrag bei uns, wie wird mit dem weiter gerechnet?
Gut, der Maurice kommt jetzt zurück. Ich kenne den Maurice von früher, ich fand den früher sehr, sehr gut, also ich habe den einige Male gesehen. Mhm. Hat jetzt leider in Worms nicht so Fuß fassen können. Ja, warum auch immer. Das ist im Fußball manchmal so. Das kann man dann auch nicht verändern. Der kommt jetzt zurück und wird dann ganz normal trainieren, wie jeder andere auch.
Bekommt seine Chance, wie jeder andere auch.
So ist es.
Für die Mannschaft zu empfehlen.
Ja, klar.
Okay. Ja, dann, wenn wir jetzt bei der neuen Spielsaison sind und über den Kader sprechen, auf welchen Positionen im Kader siehst du denn noch Bedarf?
Sturm haben wir gehört,
ne? Genau, also Sturm war ja schon angesprochen. Also das heißt, du sagtest, ein Qualitätsstürmer, jemand, der vielleicht wirklich schon bewiesen hat, dass er viele Tore pro Saison schießen kann. Gibt es noch andere Positionen, die du jetzt sagen würdest, die auf jeden Fall dringend noch, wo wir dringend noch jemand benötigen?
Ja, also wir müssen schon gucken, dass wir vielleicht noch einen Linksfuß kriegen, der hinten links spielen kann. Wir haben es immer mit Mete nur mit einem Spieler besetzt. Der Jan Just könnte es auch spielen, aber es ist jetzt dann auch ein Rechtsfuß, ja, und den brauchen wir auch als irgendwo, der auf allen vier Positionen spielen kann. Deswegen könnte es sein, dass da noch ein linker Verteidiger kommt. Müssten wir noch mal schauen, was im Mittelfeld auch ist, ob man da noch einen Zweikampfspieler auf der 6 holt, weil wir sehr viel fußballerisch jetzt haben. Hirsch ist Fußballer, ist totaler Fußballer, ein Kern ist ein toller Fußballer, Diering ist ein super Fußballer, ja, und wir haben eigentlich als Zweikampfspieler nur den Marco Schuster, der eine tolle Saison gespielt hat, Rückrunde gespielt hat. Und da müsste man vielleicht noch schauen, dass man dann noch so einen Spielertyp Marco Schuster dann vielleicht dazu bekommt.
Bei dem Timo Kern, da würde mich interessieren, in Walldorf ist bekannt, dass Spieler oftmals eben auch bei der SAP arbeiten oder bei einem Unternehmen, das dem Walldorfern irgendwie nahe ist. Wie ist man denn an den gekommen? Wie konnte man den aus Walldorf loseisen? Wollte der von selbst weg von Walldorf mal? Oder
ja, der Timo ist ein begnadeter Fußballer, der jetzt in Walldorf gespielt hat die letzten Jahre und der es einfach nochmal wissen wollte. Und durch das, dass wir ja, wie vorhin schon gesagt, ein bisschen manchmal ab und zu gescoutet haben, haben wir dann da irgendwo gesagt, naja gut, wenn Option A jetzt nicht passt oder wie auch immer, dann müsste man vielleicht da schauen und dann hat es da irgendwo den Kontakt dann gegeben, beziehungsweise ein Spielerberater hat dann mal gesagt, ich habe Kontakt da zum Timo, und dann war das für uns so, dass wir gesagt haben, oh, das wäre interessant für uns. Er hat zwar noch Vertrag in Walldorf, also wir wollen da jetzt auch nicht irgendwie was anzetteln, aber das ist schon ein Spieler, den würden wir gerne, also finden wir gut. Und so kam das dann, und der Timo hatte nochmal absolut Lust darauf, wollte das nochmal machen, wollte die Chance nochmal ergreifen, Walldorf. Und insofern haben wir uns dann geeinigt und bin da auch Matze Born wirklich dankbar und Ronald Dickieser, die uns da auch keine Steine in den Weg gelegt haben. Insofern, vielen Dank nochmal nach Walldorf.
Und Born, da hast du gerade nochmal ein Stichwort gesetzt, da ist nämlich auch eine Frage vom Lenny. Könnte man den Born von Sandhausen ausleihen, also den Spieler, der vorher bei Meppen, bei Lotte war, soweit ich weiß?
Ja, da gibt es in den lokalen Diskurs gehen da Gerüchte irgendwie, dass der auszuleihen wäre und dass auch ein gewisses Interesse von unserer Seite aus bestünde.
Also ich finde den Spieler gut, ja.
Dann könnte man auch über den Lappe reden, was mit dem ist, der 130 Jahre alt ist.
Ja, finde ich auch gut.
Oder der Karl aus Walldorf.
Ja, finde ich auch gut. Also insofern haben wir jetzt schon drei. Da hätten wir schon drei Positionen. Ne?
Okay.
Nehmen wir die gerade, oder?
Dann möchte Mettel Waldhof wissen, für welche Position primär denn Timo Kahn geholt wurde. Eher als Zehner oder als Ersatz für Daniel Di Gregorio?
Ja, der Timo kann beide Positionen spielen. Er kann also 6-8 spielen. Ja. Man kann mit der Doppel-6 spielen, wo er den spielerischen Part ein bisschen übernimmt und der Marco den anderen. Es kann aber auch sein, dass, weil die Saison ja auch lang sein wird, ja, also dass der Maurice spielt, Maurice Hirsch und Kern, oder Marco mal verletzt ist, oder wie gesagt, da muss dann ja auch jeder seine Leistung bringen. Das ist auch ein gesunder Anreiz dann. Deswegen haben wir uns da mit diesen Spielern auch mit Kern und Hirsch jetzt haben wir die verpflichtet. Timo ist, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Fußballer, der den entscheidenden Pass spielen kann. Und wie gesagt, ich bin glücklich, dass wir den an Land ziehen konnten.
Die Neuzugänge haben allesamt einen Zweijahresvertrag bekommen, außer Maurice Hirsch. Mettel Waldhof fragt hier, ob es da bestimmte Gründe dafür gibt.
Ja, weil bei Maurice war die Situation jetzt so, dass er bei seiner letzten Station jetzt dann zum Ende auch nochmal ein bisschen verletzt war. Da ist er nicht so richtig zurechtgekommen, muss man auch manchmal sagen. Ist im Fußball manchmal schwer, man kommt irgendwo hin und dann läuft es gar nicht und dann hat man die Rückendeckung vom Trainer nicht. Und aber wie gesagt, ich kenne den Maurice auch schon lange und wir sind davon überzeugt, dass er ein guter Fußballer ist, sonst hätten wir nicht geholt. Wir haben dann jetzt es so gemacht, dass wir ihm einen Einjahresvertrag gegeben haben mit einer Option, dass wenn er gut spielt, dass der Waldhof dann auch einen Maurice Hirsch im zweiten Jahr dann auch noch hat. Das ist so eigentlich das Modell, was ich auch sehr gerne mache in der Vertragsgestaltung, weil ich auch irgendwann denke, sollte auch der Waldhof mal irgendeinen Spieler verkaufen und sich da irgendwo dann auch mal, dass ein bisschen Geld in die Kassen reingespielt wird. Insofern greife ich da gern auf dieses Modell.
Dann fragt Don Dannes nach weiteren Neuverpflichtungen in den nächsten Wochen. In knapp 2 Wochen beginnt das Training wieder, das Trainingsauftakt. Soll der Kader bis dahin im Großen und Ganzen stehen oder sagt man, man lässt noch 2-3 Positionen offen, wo man vielleicht doch nochmal nachlegen kann?
Ja, also es gibt manchmal immer noch zum Ende hin, gibt es dann nochmal so den einen oder anderen Spieler, wo du sagst, oh, der ist jetzt nochmal auf den Markt gekommen, das ist nochmal toll. Ja, da müssen wir jetzt eigentlich nochmal, wenn wir jetzt da die Position nicht besetzt hätten, müssten wir da jetzt eigentlich zugreifen. Mhm. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, unser Gerüst steht. Das ist absolut top. Wir haben 22 Spieler im Kader, Stand heute. Und Ich denke, dass da schon noch der ein oder andere dazukommt. Das werden wir aber ganz mit Ruhe behandeln und werden auch keine utopischen Preise bezahlen, weil es einfach wirklich so ist, dass wir können uns da auch das gar nicht erlauben. Jetzt mit der Strafe dann noch, die vom DFB dann kommt, müssen wir schon ein bisschen wirtschaften.
Wurden denn da Rücklagen gebildet, weißt du das, für potenzielle Strafen? Es wird wahrscheinlich auf jeden Fall eine Geldstrafe kommen.
Ja, die wird auf jeden Fall kommen. Ich habe aber jetzt, der Markus kommt bis vorhin mit einer Tüte rausgelaufen, vielleicht hat er da was drin gehabt, ich weiß es nicht.
Der Geldkoffer hatten wir schon.
Ja, also insofern, ich glaube, das wird schon, auch diese Seite wird bei uns sehr professionell abgearbeitet, auch wenn es manchmal die ein oder andere Stimme gibt, die dann vielleicht sagt, ja, das oder das mit Mannheimer Runde und so weiter. Ich glaube, das wird mir, ist mir alles ein bisschen ich finde es ein bisschen komisch. Entweder ich stehe zum Waldhof und ich mache das und ich möchte das, ja, ich bin auch Mannheimer. Für mich ist es eine tolle Sache. Ja, und ich glaube doch, dass da jeder Mannheimer irgendwo Interesse haben sollte, ja. Egal welche Person da irgendwo ist, dass er da auch den Verein unterstützt und gerade in dieser schweren Situation jetzt, die wir jetzt haben, mit diesen Niederschlägen, dass man da vielleicht auch mal sagt, okay, aber ich stehe zu euch. Weil wenn wir oben sind und wir Erfolg haben, dann sind sie nämlich immer alle da. Und gerade jetzt zeigt sich dann, wer wirklich dann auch Waldhof-Fan ist.
Gruß an den Bürgermeister übrigens an der Stelle.
Jetzt haben wir schon über einige neu verpflichteten Spieler gesprochen, aber noch nicht über die Stürmer, also Jesse Weisenfels und Soleimani. Kannst du zu denen auch noch uns was erzählen?
Ja, also Jesse ist ein Spieler, den ich auch schon über längeren Zeitraum beobachtet habe. Ist unheimlich schnell. Also es war für mich unheimlich wichtig. Ich möchte schnell, also im Offensivbereich extrem schnelle Spieler. Das sind sie beide. Jesse ist es und Valmir ist das auch, Soleimani. Beide sind sehr, sehr gut vom Tor. Soleimani, muss man natürlich sagen, ist ein Spieler, wenn ein Spieler in diesem Alter schon Bundesliga und zweite Liga gespielt hat, dann bringt er natürlich schon was Besonderes mit. Ja? Das ist, glaube ich, so gefühlt für mich jetzt im Moment die Verstärkung, die, wo ich sage, ja, die verspricht eigentlich was. Da haben wir uns sehr gut weiterentwickelt.
Zu Jesse Weisenfels möchte Mittelwaldhof in dem Zusammenhang noch wissen, hier fahren irgendwelche Mopeds vorbei gerade, wie du dessen Verletzungshistorie siehst.
Ja gut, wenn ich die vom Marco Schuster sehe oder wenn ich die vom Daniel Gregorio sehe, dann dürfte ich dann keinen Spieler mehr verpflichten, der irgendwann mal verletzt war. Ich habe doch jetzt gesehen in der Rückrunde, dass bei uns in der Rückrunde auch mit einem relativ kleinen, engen Kader, dass es kaum Verletzungen gab. Also ist es für mich auch irgendwo eine Art der Dosierung des Trainings und irgendwo auch eine Art wie nimmt man den Profisport dann auf? Ja? Wie behandelt man den? Bei uns ist es dann mittlerweile so, oder bei uns ist es so, dass wir super unterstützt werden vom Sportomet. Wir haben da wirklich tolle Unterstützung. Christian Ziegler ist mit uns ins Trainingslager gefahren. Nadine und die ganzen Jungs, die dann jeden Tag bei uns sind, Masseure. Da arbeiten wir schon sehr, sehr professionell. Und die machen wirklich einen tollen Job, muss ich auch sagen.
Da fällt mir ein, in der Rückrunde hat der Gianni Cotto ja verletzt gehabt. Muskelverletzung irgendwie. Der war ja dann doch länger außer Gefecht gesetzt, als man vielleicht am Anfang annehmen konnte. Was war mit dem eigentlich los dann?
Ja gut, das kann mal passieren, ne?
Das ist das Gefühl, der kam dann halt auch nicht mehr so in Tritt am Schluss, ne? Das war
ja, das ist richtig, er hat dann ein bisschen gebraucht, aber das ist halt klar, es ist eine lange Rückrunde gewesen, dann auch noch mit dieser Konstellation, dass man zwei englische Wochen hintereinander gehabt hat mit KSC und Koblenz war's. Ja, da sind wir dann schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch gelaufen, ne? Das war dann schon nicht ganz so einfach. Trotzdem haben wir es super weggesteckt und haben da sehr gut dosiert. Das Trainerteam super dosiert, muss ich sagen. Also absolut.
Gut, ich habe da noch eine Frage zu den Testspielen. Da lässt, wenn man das so sich anschaut, ich sage es mal, es sind einige unterklassige Gegner dabei. Und war das Absicht da, dass man auf keinen besonderen oder gleichwertigen Gegner treffen will, um sich vorzubereiten? Oder warum hat man jetzt nur, ohne jemandem jetzt nahe treten zu wollen, relativ schwächere Gegner zum Test eingeladen?
Ja, gut, das ist so eine Sache. Das ist natürlich manchmal nicht ganz so einfach, dann auch die großen Testspielgegner zu bekommen. Wir waren da relativ nah dran. Wir haben ja auch noch eine Vereinbarung im 1. FC Nürnberg. Das wollten wir jetzt wahrnehmen in diesem Sommer. Aufgrund der Planung von denen hat es aber leider nicht geklappt. Die andere Sache war Eintracht Frankfurt. Da haben wir es auch versucht, dass wir da noch ein Spiel hinkriegen. Da sah es eigentlich so aus, dass der Nico das macht. Nico, ich habe ja mit Nico in Hamburg zusammengespielt und der Bernhard kennt auch sehr viele Leute, hat auch so einen Kontakt und dann war das relativ, hat man das eigentlich geplant gehabt, dass man das hinkriegt. Jetzt ist es dann mit dem neuen Trainer dann doch nicht so geworden. Aber wie gesagt, wir werden schauen jetzt nochmal, dass wir noch vielleicht den einen oder anderen da irgendwo bespielen können.
Das heißt, wir kommen ja bald zum Ende, stellt sich die Frage, die Zielsetzung für die neue Saison.
Ja, was denkst du denn?
Naja, gegen den Abstieg werden wir sicher nicht spielen.
Ne? Jetzt Klassenerhalt sagen müssen, ne? Ja, nee, also
gut. In welcher Liga denn überhaupt, Ralf? Du musst die Frage präziser stellen.
Ja, genau.
Ja, bringt er mich wieder schön in Bredouille hier.
Ja, der Bernhard Rares hat es ja klar formuliert. Ich denke, daran hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Wir werden wohl wieder den Aufstieg mit allen Mitteln versuchen anzustreben, nehme ich an. Ja,
also bei uns ist es so, dass wir immer Step by Step machen und wir wollen gut in die Saison reinkommen und wollen am ersten Spieltag dann, egal wo es dann auch sein wird, 3 Punkte holen. Das ist das Primärziel und das zweite kommt dann am zweiten Spieltag und so sind wir aufgestellt, so haben wir es die ganze Saison gemacht und so werden wir es auch weitermachen.
Ich möchte die Sendung noch mit einer Frage beenden, die wieder am Anfang anschließt, also mit der Relegation. Und zwar, du hast gerade die vielen Kontakte, die ihr eben noch nach ganz Fußball-Deutschland habt, erwähnt. Habt ihr da ein bisschen Zuspruch bekommen von Freunden, von ehemaligen Mitgefährten, Weggefährten, ja, die Verständnis für eure Situation hatten oder auch für dieses Relegation? Ich meine, auch der Maxi Beister fand es sehr anständig von dem Sportsmann, dass der das auch so genannt hat, also dreimal eine Relegation verlieren.
Ja, es muss viel. Auch so sein. Man muss auch fairer Verlierer dann sein. Also ich habe auch nach dem Spiel, habe ich jedem Spieler die Hand gegeben, habe denen Glück gewünscht für die dritte Liga. Ich habe beim Trainer, dem habe ich das Gleiche, habe ich gesagt, Glückwunsch. Man muss auch guter Verlierer sein dann. Das ist im Sport, leider ist es so, dass einer der Verlierer meistens ist. In solchen Spielen ist es so und damit hätten wir auch kein Problem. Ja, also das glaube ich, ja, das gehört dazu.
Aber wie gesagt, tröstende Worte kamen auch von ehemaligen Weggefährten, oder?
Ja, absolut, sehr viele sogar.
Gut, dann sind wir jetzt schon am Ende der Sendung. Ich möchte noch darauf hinweisen, der Carlo hat die Testspiele, der Martin war es gerade eben, die Testspiele angesprochen. Das erste Testspiel findet in der Organisation vom traditionell schon von Pro Waldhof statt, nämlich im Schlammloch am 24.06. Das ist ein Sonntag um 11 Uhr morgens. Gegen den MFC Lindenhof, auch ein Mannheimer Traditionsverein. Da bitte ich euch doch irgendwie recht herzlich zahlreich zu erscheinen. Da wird auch die Mannschaft offiziell vorgestellt, zumindest die Spieler, die bis dahin irgendwie da sind. Der Jochen möchte noch was sagen.
Ja, ich wollte mich auch nochmal hier an dieser Stelle bei euch bedanken und bei allen Waldhof-Fans, die uns so toll unterstützt haben in der Rückrunde oder in dieser Saison. Und ich hoffe, dass ihr uns weiter unterstützt und vielen Dank für das und bis bald.
Das war doch ein tolles Schlusswort. Unsere nächste Sendung hört ihr am 4.7. Das ist wie immer der erste Mittwoch im Monat, dann im Juli um 20 Uhr. Dann hoffentlich auch wieder mit so einem interessanten Studiogast wie heute Abend. Vielen Dank, Jochen, dass du da warst.
Ja, danke schön.
Und ansonsten waren am Mikrofon der Martin, der Ralf, der Carlo.
Und der Ivo.
Bis dann. Ciao. Meine Buben.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.